herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind
Chris
und Chris. Folge 31 heute. Also wir haben im 2021 gestartet und haben 31 Folgen durchgerockt. Chris, gratuliere dazu an erster Stelle.
Ich bin traurig, dass wir nicht 52 haben.
Ich weiß, aber ich bin zufrieden mit der 31. Folge. Und heute zum Jahresabschluss, letzte Folge in dem Jahr, haben wir nochmal einen ganz coolen, spannenden Gast, André Dajou-Steiner. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, André, korrigiere mich. Richtig?
Alles richtig, ja.
Sehr gut.
Dajou,
okay. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Du bist Zen-Lehrer, Management- und Mental-Trainer. Du hast auf der Ebene auch viele Spitzensportler betreut, bist Executive-Coach, Philosoph, Buchautor, also sehr, sehr breit aufgestellt. Hast 2021 auch nochmal neu gegründet mit der New Mind Akademie, wo du genau diese super spannenden Themen Achtsamkeit, Meditation auch lehrst und den Leuten auch vermittelst, was super schön ist, weil du einfach was zurückgibst. Und deshalb freuen wir uns unfassbar, dass du heute bei uns in der Box zu Gast bist. Hallo André.
Hallo, freut mich auch, dass ich mit euch das machen darf.
Sehr Guten cool. Morgen, André.
Danke
Guten
für die Einladung.
Ich starte gleich mit deinem Motto.
Ja.
Jeder Tag ist ein guter Tag. Jetzt mal Hand aufs Herz, 2021, wie viele schlechte Tage hast du gehabt?
Einen, also 2020 war ein schlechter Tag. Nachdem der Lockdown verkündet wurde, das war ein schlechter Tag für mich, weil es ist alles zusammengebrochen, alle Seminare, alle Pläne, auch bei meiner Frau ist gerade an dem Tag der Uni-Professur dann verschoben worden und. Und es war aber gut, dieser Tag, denn er bringt einem dann wieder zum Existenziellen, zu mir selber. Und am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, okay, jetzt hast du einen Tag gejammert, jetzt leg los. Und dann war wieder jeder Tag ein guter Tag. Das kommt ja aus dem Zen, Nichi-Nichi oder Gochitsu. Jeder Tag ist ein guter Tag, bedeutet nicht ein guter Tag im Stil von toller Tag, sondern ich kann in jedem Tag was lernen. Und dieser eine Tag habe ich viel gelernt über mich. Wie gehe ich in so einer Situation um? Ich spreche seit Jahren davon, eben, wie gehe ich in kritischen Situationen um. Jetzt hatte ich sie selber mal in einer ganz extremen Art und ich habe dann gelernt, okay, diese Instrumente, die ich selber ja trainiere und weitergebe, funktionieren tatsächlich. Und einen Tag durfte ich jammern. Das war okay.
Das ist mega spannend. Sind wir schon mitten im Thema drin. Wenn man deinen Lebenslauf so beachtet oder betrachtet, nicht beachtet, bist du in der glücklichen Lage, dass du für das Thema Selbstverwirklichung quasi bezahlt wirst. Mhm. Kannst du das so bestätigen?
Das kann ich so bestätigen, ja. Dass es ein großes Geschenk ist, auf meinem Weg, der ja, sich weiterentwickelt und so viel zu lernen gibt und so viele spannende Themen, dass ich dafür auch bezahlt werde. Ja. Und das ist auf der einen Seite große Dankbarkeit, aber auch Verantwortung. Das heißt, wie kann ich vieles dann wieder auch zurückgeben den Menschen? Ja.
In welcher Weise, könntest du unseren Zuhörern erklären, in welcher Weise du dafür bezahlt wirst? Also was machst du in der Selbstverwirklichung?
Also das Grundprinzip ist Lernen. Ich lerne, wie ich funktioniere, ich lerne, wie die Welt funktioniert. Ich habe natürlich nicht das große Bild, aber ich merke jeden Tag mehr und mehr Facetten und ich würde auch sagen, erst mit 50 das Gefühl gehabt, jetzt richtig so mal so einen ersten großen Schub gemacht zu haben. Und für dieses Lernen, das ich weitergebe, bekomme ich Geld. Das heißt, ich kann dann wieder mit dem Geld, das ich bekomme, wieder weiterlernen und mich weiter so entwickeln und verwirklichen. Und das ist ein großes Geschenk.
Definitiv. Und das ist ja auch was, nach dem sich jeder sehnt, so ungefähr. Also wenn man so die Entwicklung anguckt, vor allem auf Business-Ebene, jeder sucht so nach dem großen Ganzen und das hast du geschafft, das ist unfassbar schön. Was aber super spannend ist und was vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen so komplett neu ist, du praktizierst den japanischen Zen-Weg. Woher kommt diese Verbundenheit zu Japan? Mhm. Also du hast auch 27 Jahre in Kendo, Iaido, Karate, Jiu-Jitsu, also du bist auch im Kampfsport tätig selber. Woher kommt diese Verbundenheit?
Okay, die Verbundenheit kam dadurch, dass ich mit 27 verlassen wurde und am Boden zerstört war. Ich war da zu meinem amerikanischen Konzern im Vertrieb und bin dann mit den Vertriebskollegen abends um die Häuser gezogen. Ich habe zum Glück nie viel Alkohol vertragen, aber ich habe gemerkt, es geht in eine Richtung, die nicht gut ist. Mhm. Und ich habe dann, es ist mir zugefallen, einen Flyer gesehen von einem Zen-Kloster in der Schweiz mit einem Jesuiten-Patre und Zen-Meister, Nikolaus Branschen, der auch mein erster Lehrer war. Und habe mich da einfach angemeldet. Rein intuitiv habe ich gedacht, ich hatte gar keine Ahnung von Zen, überhaupt nicht. Und ich war dann eine Woche an diesem Seminar und ich habe gemerkt, das ist es. Also am ersten Tag wollte ich natürlich nach Hause gehen, weil es so hart ist, so streng und all das. Aber am zweiten Tag habe ich gemerkt, wenn ich mich selber auf mich beziehen kann, auf mich zurückgeworfen werde, dass da was passiert in mir. Und mit dem Nikolaus Branschen im Gespräch habe ich dann gemerkt, oder er hat das auch gemerkt, dass ich einen japanischen Meister aufsuchen sollte. Und so bin ich dann irgendwann meinem Meister begegnet, bin dann nach Japan gegangen. Und so hat sich das ergeben, natürlich auch eine Liebe zu Japan. Aber mit Japan hatte ich vielleicht durch das Aikido-Training früher was zu tun, aber sonst jetzt auch nicht irgendwie einen engen Kontakt. Aber durch das Leben in Japan und die vielen Aufenthalte, ich bin so oft schon in Japan gewesen, hat sich auch eine Liebe natürlich dann entfaltet dann. Zu Japan selber, zu den ganzen Kampfkünsten, zu Zen, zu vieles mehr. Ja.
Warum lebt man dann nicht in Japan?
Das wäre eigentlich, klar, die Möglichkeit hätte ich immer.
Ja.
Aber Zen ist eben kein Eskapismus. Das heißt nicht, ich gehe ins Kloster und alles ist geil und toll. Mhm. Diese Erfahrung macht man, aber die bekommt man vom Zen-Meister um die Ohren gehauen dann. So unter dem Motto, das Paradies ist immer dort, wo du bist. Jeder Tag ist ein guter Tag. Nicht nur im Zen-Kloster, sondern wo du bist, auch in der größten Scheiße. Und das ist das Training und das hat mich fasziniert. Das hat mich auch fasziniert, dass es keine Dogmen gibt. Mhm. Ich war ja zuerst noch in einem Indien, einem Ashram, Yoga-Lehrausbildung gemacht und das ist mir zu eng. Also weil da gibt mir irgendein Guru vor, was richtig und falsch ist. Und beim Zen-Meister, ich meine, eine der ersten Begegnungen war, hat mich gefragt, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich habe Psychologie studiert, Philosophie und sagt Bullshit. Ich habe später erfahren, dass er auch Philosophie studiert hat. Was er wollte dort ist, nicht zu verkopft das zu nehmen. Such nicht Konzepte im Leben, sondern such das Leben in seiner Wirklichkeit. Versuch es zu erfahren. Leb in der Landschaft, nicht in der Landkarte. Und natürlich haben wir später auch philosophiert dann, aber es war ein wichtiger Einstieg, weil ich Zen dann auch verkopft mit meinem Verstand versucht habe zu ergründen und nicht, jetzt üb mal einfach, jetzt bleib mal bei deinem Atem, versuch mal nicht zu denken. So hat das angefangen.
Also nicht so rational, sondern auch einfach emotional an die Themen.
Genau, also das für mich war der Weg schon über den Verstand eigentlich in diesen intuitiven Teil zu kommen. In diesem Modell von Jonathan Haidt, diesem Elefant- und Reitermodell, ich war sehr reiterorientiert, sehr bewusst immer. Und dort habe ich gelernt, dass ich mehr diesem Unbewussten erfolgen soll. Das war eigentlich dieser spannende Bereich.
Würdest du das Modell unseren Zuhörerinnen mal kurz
erklären? Jonathan Haidt-Modell, das ist ein Modell, er nennt das Reiter und Elefant. Und er sagt, dass der Reiter ist das Bewusstsein und der Elefant ist das Unterbewusstsein. Der Reiter versucht jetzt das Bewusstsein, den Elefanten zu steuern, aber es geht nicht wirklich. Und wir müssen lernen, mit beiden umzugehen, beides zu harmonisieren. Der Elefant ist eher dieses limbische System, also in unserem Gehirn, und der Reiter ist dieser Neokortex, das neue Gehirn sozusagen, das, was uns jetzt als Menschen auch ausmacht. Ja. Und das zu harmonisieren, das zu emanzipieren, ein Ich zu emanzipieren, das ist so ein bisschen sein Ansatz, oder kann man auch zurückgehen auf Freud, was auch, wo man auch einordnen könnte, dieses Modell, dass der Elefant ist, dieses Triebhafte und dieses der Reiter ist eher dieses Eltern-Ich, dieses Moralische. Und das Ziel ist es, beides zu harmonisieren zu einem emanzipierten Ich.
Mhm. Man merkt schon in 8 Minuten, was bei dir alles drin ist oder noch drin sein kann.
Eine krasse Kompetenz in dem Bereich. Also, da habe ich noch eine Frage vor, weil wir nehmen das ja auch so ein bisschen wahr, eine Entwicklung in der Gesellschaft, und du bist ja jetzt ein bisschen länger auch in dem Thema drin. Würdest du auch das so sehen, dass jetzt so mehr in diese Themen, Meditation, Yoga, Bewusstsein, Achtsamkeit, das ist ja immer so, wird immer mehr gefühlt. Ist das so richtig oder nehmen nur wir das so wahr, weil wir das Interesse daran auch vielleicht
haben? Es ist so, dass ich da schon gesteigert hat, wobei man sagen muss, es kann auch sein, dass es dann auch wieder in eine andere Richtung geht. Wir hatten diesen Trend in Frankreich in den 70er Jahren, als der große Zen-Meister Deshimaru gelehrt hat. Da kamen dann 200 Leute, es waren vor allem Psychologen, Ärzte, Intellektuelle, und ist in Frankreich auch so ein bisschen dann wieder verschwunden. Es kann durchaus sein, dass es bleibt, es kann aber auch sein, dass gewisse Aspekte auch wieder verschwinden, also dass wieder etwas Neues kommt, weil wir gerne immer was Neues haben, wo man dann versucht, geschäftlich dann auch dann zu vermarkten auch dementsprechend.
Du merkst ja den Markt richtig, sag ich mal. Und ich denke immer bei mir, wenn ich habe schon das Empfinden, dass das mehr wird, dass die Leute mehr so auf Selbstverwirklichung gehen, mehr auf Persönlichkeitsentwicklung, mehr sich um sich selber manchmal kümmern, was andere Menschen auch nerven kann. So. Aber ich bin halt in der Bubble drin, so für mich. Und ich meine, du bist in dem Markt ja voll drin, weil das ja letztendlich dein Markt ja auch ist. Hast du das Gefühl, dass die Nachfrage mehr wird? Oder
die Nachfrage wird mehr. Aber sie nimmt auch Dimensionen an, die man mit einer gewissen Gefahr auch sehen kann, gerade was Achtsamkeit betrifft. Vor allem jetzt durch Google, Search Inside Yourself, wo Achtsamkeit dann mehr ein Selbstoptimierungsinstrument wird und nicht ein Instrument, um in die Mitte zu kommen. Und das ist die Gefahr, wenn es dann so einen Business-Charakter bekommt, wo es darum geht, noch das Letzte aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rauszuschöpfen, dann sehe ich eine gewisse Gefahr einfach, dann so eine Kommerzialisierung des Ganzen.
Ja, absolut.
Ja,
das spürt man auch ein bisschen so.
Für mich ist das, gerade wenn ich jetzt den Zen-Weg anschaue, etwas, was nicht darum geht, jetzt sich so zu optimieren, dass ich jetzt noch ein besserer Manager werde. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad der Aspekt, warum Leute mit mir trainieren. Aber ich versuche sie sehr schnell in eine andere Richtung zu bekommen, nämlich ich übe nur um des Übungswillen. Also ich meditiere nur wegen der Meditation und nicht um etwas zu erreichen. Da die Schülerinnen und Schüler, die ich seit Jahren begleite, versuche ich da hinzuführen. Weil dieses Umzu dann irgendwie dazu führt, dass ich halt dann doch merke, vielleicht bin ich dann doch nicht so weit und vielleicht gibt es einen anderen Weg und dann springe ich wieder ab und bin dann dieser Esoterik-Hopper, gehe von Wochenende zu Wochenende und suche Erleuchtung. Weil es geht ja nicht darum, einfach zu sitzen, um zu sitzen, ohne Ziel. Und dann öffnet sich eine ganz andere Welt.
Ja, das, also ich vergleiche das so ein bisschen mit unserem Thema Social Media. Ich glaube, alles, was so ein bisschen populärer wird, mehr wird, dann verliert man oftmals so den Fokus auf das Wesentliche. Jeder ist jetzt ein Experte in dem Bereich, aber die es wirklich gelernt haben, das sind immer noch ganz, ganz wenige. Und so, glaube ich, hat man in den ersten Minuten noch gemerkt, bist du jemand, der wirklich von der Tiefe aus das ganze Thema betrachtet hat und deshalb auch ein absoluter Experte in dem Bereich. Trotzdem hast du aber auch andere Themen. Also du hast Management-Themen, du hast Wirtschaft, Psychologie auch studiert, du hast jetzt auch viel in dem Bereich gemacht, du hast Bücher geschrieben, auf der Webseite stehen noch ein paar mehr Begriffe für das, was du alles tust. Was ist aktuell das Thema, was dich am meisten, das dir am meisten Spaß macht und wo du auch am meisten Zeit investierst in deinem beruflichen Alltag?
Das sind eigentlich drei Dinge, die für mich zentral sind, weil ich möchte mich nicht nur immer auf eines konzentrieren. Und alle drei Dinge machen mir Spaß. Das ist das große Geschenk, das ich habe. Das eine ist diese New Mind Academy, also wo ich mit meiner Geschäftspartnerin Online-Trainings erstelle, Bereich Achtsamkeit. Wir haben jetzt zwei neue Pakete Schlaf und Stress, weil mir das sehr wichtig scheint. Gerade mit dem Schlaf habe ich mich jetzt viel beschäftigt. Das zweite ist natürlich weiterhin die Zen-Trainings, wo ich auch merke, dass immer mehr und mehr Menschen dieses Training kennenlernen möchte und begleite sie. Und es gibt ein drittes großes Thema, das sich jetzt auch in den letzten Jahren so angebahnt hat. Das ist der ganze Bereich der Psychedelika. Ja. Mhm.
Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber bleiben wir mal beim Zen. Ja. Das ist für mich nochmal, weil man hört raus, das ist für dich unfassbar wichtig. Was genau machst du in diesen Workshops? Also wie kann man sich das vorstellen?
Muss man auch die Brücke mal ganz kurz schlagen. Wenn man Zen googelt, heißt es ja, das Leben zu leben.
Ja, genau.
Das kann man ja so oder so definieren, oder?
Das ist klar. Das ist, weil es sind natürlich viele Sätze, die es gibt im Zen, aber die Sätze im Zen sagt man, all diese Sätze und Konzepte und Modelle, das sind der Finger, der auf den Mond zeigt. Aber es ist nur der Finger, nicht der Mond. Der Mond steht sozusagen für das große Aufwachen. Das heißt, es sind Hilfsmittel, es sind Krücken, es sind Werkzeuge, die den Menschen helfen, überhaupt auf den Weg zu kommen. Aber den Mond muss jeder selber erfahren. Und das ist bei jedem Menschen einfach anders. Ja, wie sieht so ein Seminar aus? Es gibt natürlich verschiedene Kategorien. Es gibt Einstiegsseminare. Da lernen die Menschen überhaupt mal zu meditieren. Was bedeutet das überhaupt? Was heißt Meditation? Was bedeutet Achtsamkeit? Das heißt, wir haben eine gewisse Form in diesen Seminaren, sich verbeugen und so weiter. Das sind alles kleine Hilfsmittel, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil Zen könnte man am besten mit, so heißt ja auch mein Zen-Institut, Integrale Zen, Imakoko, Hier und Jetzt. Das sind alles Hilfsmittel, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Und so lernen die Menschen diesen Weg mal kennen und spüren dann sehr schnell, so nach zwei Tagen auch schon, dass sich etwas verändert, dass eine Ruhe reinkommt, eine Gelassenheit und dass man aufgrund von der Gelassenheit sein Leben ganz anders mal betrachten kann. Was ist stimmig, was ist nicht stimmig, wo gibt es Übungsmöglichkeiten, wo muss ich aktiv werden, wo kann ich mich zurücklehnen und es einfach mal annehmen auch. Das sind so die klassischen Einstiegspunkte, um Zen kennenzulernen.
Wenn du von Meditation sprichst, das war jetzt sehr komplex, was du dann in deinen Workshops machst. Sind dann so Apps, die ja heutzutage sehr in Mode sind, so Meditations-Apps, überhaupt Konkurrenz für dich oder Wettbewerb oder wie siehst du die?
Die sehe ich als Ergänzung. Es ist so, dass Zen, im Zen sagt man, dass jeder seinen individuellen Weg braucht. Diese Apps können mal Unterstützung bieten, aber wenn es da wirklich um die Tiefe geht und für mich ist sehr wichtig, wenn ich Menschen Übungen mitgebe, spielt die Initiation eine große Rolle. Das heißt, dieses persönliche, im Japanischen nennt sich das Ishin-Dinshin, von Herz zu Herz. Das heißt, wenn ich jemand meine Übung mitgebe in einem Einzelgespräch, Sansen genannt oder Taiwa, dann hat es eine ganz andere Kraft, als wenn ich jetzt ihm das schreiben würde oder über Telefon.
Auf jeden Fall.
Das heißt, dieser energetische Aspekt spielt im Zen eine ganz wichtige Rolle. Wir hatten jetzt eine Woche lang intensive Meditationswoche mit meinen Schülerinnen und Schülern und sonstigen Teilnehmern. Im Felsentor, das ist Rohatsu nennt sich das, da schlafen wir auch die Nacht nicht, zumindest drei Nächte nicht. Da ist es für mich wichtig, ganz von Anfang an ein Energiefeld aufzubauen. Man nennt es auch ein Buddha-Feld, könnte man es auch nennen, wo die Menschen merken, wenn sie kommen, ich kann sofort mit mir selber arbeiten, weil die kommen ja mit ihrem Stress, mit ihren ganzen Themen und Problemen. Und es ist für mich wichtig, gleich von Anfang ein Energiefeld aufzubauen, wo man sich fallen lassen kann. Da spielen auch meine Schüler, Schülerinnen eine wichtige Rolle, die dann Funktionen übernehmen, die Meditation leiten und so weiter, um den Menschen zu helfen, sehr schnell bei sich zu sein.
Hast du gerade gesagt, drei Tage, Nächte nicht schlafen? Ja. Also ich muss sagen, das würde bei mir krassen Stress auslösen. Also ich merke immer, wenn ich müde bin, bin ich, also einfach, da bin ich nicht ich selber. Ich habe Probleme, in meinem Empfinden, meiner Ruhe zu sein und so weiter. Du hast eigentlich gerade das Gegenteil gesagt, drei Nächte wach.
Ja, es ist so, dass im Zen, man sagt, es ist der Weg der tausend Widerstände. Das heißt, wenn Menschen kommen, dann nervt sie alles am Anfang. Diese Form, dunkel angezogen, langes Sitzen, schnelles Essen, wenig Schlafen. Aber das hilft, das Ego so ein bisschen zu kitzeln. Es geht darum, das Ego zu durchschauen. Und diese durch die Nacht sitzen, das ist ja nichts anderes, als dass man den Erleuchtungsweg des Buddhas folgt. Der hat ja auch sieben Nächte durchgesessen und am achten Tag kam er zur Erleuchtung. Und so heißt Rohatsu zu acht Tage, bedeutet das genau, hilft das Ego so zu kitzeln, dass es einfach nicht mehr kann und loslässt.
Was für ein schönes Thema. Weil das Ego steht uns ja, wenn du so drüber redest, dann kommt mir das so vor den Kopf, das steht uns eigentlich selber allen krass im Weg.
Im Weg. Und es geht aber nicht darum, es abzutöten, wie es manchmal heißt, sondern zu durchschauen. Cleverer und es zu nutzen, auch weil das Ego auch eine sinnvolle Aufgabe hat. Es geht auch um das eigene Überleben natürlich. Aber wir sind zu egoistisch geworden. Und das gilt zu durchschauen, dass wir nur eigentlich in der Kooperation, in der Gemeinschaft einen Weg gehen können und auch diesem Planeten helfen können. Nicht durch individualistische, egoistische.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die muss ich jetzt noch stellen. Weil, was ich am Anfang gesagt habe, dass viele sich heute mit Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen beschäftigen, das kommt oftmals für die Außenwelt egoistisch vor. Weil dann vielleicht irgendjemand sagt so, ich brauche jetzt Zeit für mich oder ich habe den Moment, wo ich etwas nicht erledigt habe, wo jemand anders gedacht hätte, sollte was erledigen, habe ich mich um mich selber gekümmert. Und dann denkt man sich so, krass bist du egoistisch. Aber eigentlich sollte das, was mit dem er sich beschäftigt oder sie sich beschäftigt hat, sollte ja genau das Gegenteil sein.
Wie gesagt, das ist eine ganz zentrale Frage. Also, wenn man meinen Meister gefragt hätte oder man hätte ihm gesagt, hey, Zen, ihr wollt so viel Gutes tun, Kooperation, Herz und so weiter, aber du meditierst so viel, du könntest ja in dieser Zeit helfen, dann würde er antworten, es gibt Zeiten, da meditiere ich und es gibt Zeiten, da helfe ich. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ich kann nur anderen Menschen helfen, wenn ich wirklich mich mit mir selber auch auseinandersetze. Also man sagt immer mit einem Glas Wasser, ich muss es zuerst auffüllen, bevor ich es anderen anbieten kann. Kann ich reinspucken und jetzt macht mal. Das ist im Yoga sehr oft der Fall, auch im Meditationsbereich. Ich mache Wochenendkurs und am Montag biete ich selber an. Also ich muss selber mich mit mir intensiv auseinandersetzen. Also ich die Übungen, die ich weitergebe, muss ich auch selber kennen und wissen, was passiert. Bei diesem Thema Selbstoptimierung, wie gesagt, ich bin auch sehr stark so in dieser Biohacking-Szene drin. Und da ist ja auch immer der Vorwurf, würde sich ja da nur selbst optimieren. Aber für mich geht es darum, was kann ich tun, um gesund zu sein? Was kann ich tun, um präsent zu sein, klar zu sein? Und da helfen mir halt 3 Minuten kalt duschen am Morgen. Und ich finde das so genial, weil das macht mich so voller Energie, dass ich den Tag auch meistern kann, um für andere da zu sein. Also es geht darum, immer einen Mittelweg zu finden. Extreme führen nie irgendwie zu einer Lösung. Aber eine Mitte zu finden zwischen, ich kümmere mich um mich, ich achte auf mich, ich bin sorgfältig, sorgsam mit mir. Und dann kann ich eine Chance sein, dass andere Menschen über sich selber hinauswachsen können. Zuerst muss ich aber mich selber auf den Weg bringen, dass ich über mich selber hinauswachse.
Würdest du sagen, dass du Menschen an Extremsituationen bringst, um so ein bisschen auch ihre Grenzen auszuloten und dann halt daraus das Wachstum ziehst? Also man sagt immer, die Sachen, wo du am meisten Angst vor hast und die machst, die bringen dich auch persönlich am meisten weiter. Ist es auch ein Ansatz, mal ganz runtergebrochen, wie man das, diese Erweiterung beschreiben kann?
So kann man das sagen. Deshalb auch, was ich erwähnt habe mit den Widerständen. Also man versucht über Drucksituationen den Menschen zu kitzeln, dass er ganz, ja, auf sich selber zurückgeworfen wird, ganz hart auf sich zurückgeworfen wird. Und dann entdeckt er ganz neue Möglichkeiten auch. Weil vielleicht hat das Ego einfach gewisse Dinge einfach auch, ja, verstellt. Ich habe dann Klarheit nicht mehr. Und da hilft diese Zen-Weg mit diesen Widerständen, da Lösungen in sich zu entdecken, die bis jetzt nicht klar waren.
Da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Also Top-Manager, Künstler, Spitzensportler, das sind ja schon Menschen, die sowieso ein, meiner Meinung nach, einen erweiterten Grenzen haben. Also die gehen eh eher an die Grenze wie jetzt der Normale im Alltag. Die betreust du ja auch. Ist ja für uns ganz schön, weil wir eine ähnliche Zielgruppe haben. Ist die Arbeit da anders? Also, oder machst du da die gleichen Methoden? Wie gehst du da vor?
Also wenn ich mit Managern arbeite.
Oder mit Spitzensportlern.
Mit Spitzensportlern, wenn die zum Zen-Training kommen, dann sind die immer sehr offen. Die merken, okay, das ist eine Wirklichkeit für mich. Die haben sich auch zum Teil schon informiert und wissen, welche Sportler sich mit Meditation auseinandersetzen, wer es da alles gab, Kobe Bryant und wie die alle hießen oder heißen. Bei Managern ist es so, dass die sehr oft mit Ängsten kommen auch. Mhm. Und zwar Angst, ich zeige jetzt eine Seite von mir, die ich nicht möchte, weil Kontrolle ein sehr großes Thema im Management einfach ist. Mhm. Ich muss mich selber immer kontrollieren. Ich muss Affektregulation, ich darf meine Emotionen nicht mehr zeigen. Und jeder Mensch spürt ja, dass er auch eine dunkle Seite in sich drin hat. Und die könnte jetzt in so einem Rahmen eines Zen-Seminars hochkommen. Das will ich nicht, wieder die Kontrolle haben, weil ich bin ja souverän immer in meiner Art und Weise. Und die versuche ich ganz geschickt halt dann reinzuführen. Da wird halt nicht umgesungen am Anfang, weil da gehen die gleich wieder. Dann haben sie einen Grund, das Ego findet einen Grund, warum das jetzt scheiße ist. Also ich versuche, die ganz sanft dran zu führen, mit einer körperlichen Erfahrung. Man nimmt dich mal im Körper wahr, wie fühlt sich das an, über Einzelgespräche, versuche ich dann, die auf den Weg zu bringen. Und die sind dann auch, nach einem Jahr singen, rezitieren die dann auch und finden es toll. Aber am Anfang würden sie es nicht. Mhm. Aber bei mir war es ja auch so. Also das ist, das Ego sucht ja unterbewusst Gründe, warum es jetzt nicht das Richtige ist. Weil man eigentlich weiß tief im Herz, das wäre der Weg. Mhm. Und deshalb muss ich ganz unterschiedlich, jeder Mensch bekommt eine eigene Ansprache von mir sozusagen. Und nicht pauschal. Und so arbeite ich mit Lieschen Müller wie mit dem Professor Dr. so und so. Individuell, wo er steht. Also ich hole die Person ab dort, wo sie steht. Mhm. Und 5 Jahre später sind die alle auf dem gleichen Weg dann. Dann sieht es alles gleich aus. Das gleiche Training, so wie wir es jetzt eine Woche gemacht haben, da gibt es keinen Unterschied. Ich habe da Manager und Künstler und Sportler, das ist dann kein Unterschied mehr.
Ich glaube, der Künstler, der kennt mehr dieses Praxis oder Pragmatische. Der Manager ist ja mehr in Theorie, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, dass er
das. Ja, wie gesagt, diese Kontrolle spielt dort wichtig. Mit Künstler ist es viel einfacher, weil die lassen sich viel schneller fallen. Mhm. Also das ist auch sehr viel intuitiver Zugang und dann ist sehr intuitiv.
Ja.
Während in meinem Manager, es gibt eine spezielle Trainingsart, die nennt sich Koan-Training, das sind Aufgaben, die man mit dem Verstand nicht lösen kann. So eine klassische Aufgabe ist, das ist der Klang von 2 Händen. Was ist der Klang von einer Hand? Und das kann ich mit meinem Wissen nicht lösen, sondern ich muss ganz tief in die Intuition rein. Und das sind Künstler, Kinder.
Was ist der Klang von einer Hand?
Der Klang von einer Hand, das darf ich nicht sagen. Das ist die Lösung.
Schade.
Die Lösung auch sagen kann. Also die Frage, der Weg ist das Ziel. Wenn ich das zum Beispiel Künstlern stelle, dann kommt eine ganz andere Antwort als Manager. Manager schreibe dann 2-3 Seiten, wo jetzt der Weg wichtig ist oder das Ziel. Aber die Antwort ist einfach zu gehen. Also wenn man diese Aufgabe vor mir hat, von mir bekommt, dann steht man auf und geht. Weil das Gehen ist das Zentrale, nicht das Konzept, ob jetzt das Ziel oder der Weg wichtig ist. Wenn man dann philosophisch einsteigt, kann man das wieder auseinandernehmen. Aber im Zen geht es darum, mal diese Seite, diese absolute Welt nennt man das, wieder zu aktivieren. Ein Kind hat das sofort, geht sofort in die Pantomime und macht und tut.
Also ich war jetzt auch gerade schon auf dem Weg. Ich habe hier heimlich die ganze Zeit geschaut, wie ich mit einer Hand klatschen kann und ich glaube, die Zuhörerinnen auch.
Wahrscheinlich, aber vielleicht kommt das. Die Lösung ist ganz einfach. Man muss drauf
ist
kommen.
Einfach. Halt,
indem man muss eher loslassen als etwas, Es ist das Loslassen.
Okay, ja. Wir hören jetzt hier auf bei dem Podcast. Ich habe eine Aufgabe. wenn wir diese drei Personengruppen nehmen, Sportler, Künstler, Manager, die haben ja alle auf ihrer Ebene gewisse Stresssituationen. Und Stressreduktion ist ja auch eines deiner großen Themen. Hast du für die Zuhörerinnen einen, sage ich das eigentlich richtig? Ich glaube schon, gell?
Ich glaube schon, ja.
Ja, danke. Wir versuchen jetzt mehr zu gendern, ist ja auch wichtig, nein, das ist ernst zu nehmen. Man vergisst es aber oft im Gespräch, das muss man tatsächlich sagen. Und ich, auch beim Schreiben, ich versuche mich da auch gerade reinzubringen und mir ist es auch wichtig. Aber ich wollte nur mal rückfragen, ob das richtig ist. Aber wenn wir jetzt hier zu den drei Personengruppen und Stress gehen, die haben ja auch viele Stresssituationen und dein Thema Stressreduktion. Hast du da gewisse Tipps, Themen, die du auch mal so Zuhörerinnen sagen kannst, wenn eine Stresssituation ist, es gibt ja positive, negative Stresssituationen, wie gehe ich damit um?
Also wirklich einfache Mittel?
Also das einfachste Mittel ist der Atem.
Der Atem?
Der Atem. Mhm. Also beim Atem zu bleiben, kleine Atemübungen machen, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Das fängt bei yogischen Atmungen an, Pranayama-Übungen, Anuloma-Viloma, durch die Nase und was auch immer. Das geht über zur ganz einfachen Boxatmung. Einatmen bis 4 Zellen, halten bis 4, ausatmen bis 4 Zellen, halten bis 4 Zellen. Also bis zum holotropen Atmen, auch eine spezielle Atemtechnik. Also für mich ist der Schlüssel immer der Atem, weil der Atem beruhigt den Körper, der Atem beruhigt den Geist und dann sind wir stressfrei.
Weil wir uns ablenken und darauf konzentrieren?
Genau, wir konzentrieren uns. Und der Atem beruhigt das vegetative Nervensystem, also Sympathikus, Parasympathikus. Mhm. Und das, jeder kennt das, wenn er irgendwie eine Situation erlebt hat, die mit viel Stress verbunden war und es ist gut gegangen, also atmen ganz tief aus. Das heißt, der Fokus auf die Ausatmung legen, beruhigt vor allem den Sympathikus. Ja. Also wenn ich länger rausatme. Bei Stress ist ja meistens so wie so die kleinen Hunde auch so irgendwie, die da irgendwie so hecheln da. Und das lange Ausatmen führt mal dazu, dass ich da wieder in die Ruhe reinkomme.
Das ist super cool, weil hier eine Anekdote von gestern Abend, ganz privat, als ich meinen Kollegen Chris ein bisschen gestresst hat, habe ich genau diese Methode angewendet. Tatsächlich.
Was aber eigentlich ein Missverständnis war.
Ja, war ein kleines Missverständnis, aber er hat mich kurz meinen Kopf zum Rauchen gebracht und dann war er recht heiß und dann habe ich mir überlegt, so, okay, jetzt versuche ich mal so ein bisschen runterzukommen und habe die Atemtechnik angewendet. Und ich habe gemerkt, so, es funktioniert, man relativiert das ein bisschen.
Nein, das ist gut.
Es
tat mir wirklich leid, das war ein Missverständnis zwischen uns und
alles gut,
das
diskutieren wir.
Alles egal. Aber es ist schön, es freut mich, dass du eine Lösung gefunden hast.
Ja. Der Atem ist der Schlüssel schlechthin.
Cool.
Natürlich gibt es andere Techniken, aber wenn man sich auf den Atem schon konzentriert, was wichtig ist, man sollte es halt täglich üben.
Ja.
Also in der Extremsituation jetzt bei euch gestern, bei dir war jetzt, vielleicht hast du schon intuitiv trotzdem mehr geübt, als du vielleicht dir vorgestellt hast. Man sollte es üben, dann kommt es auch dann. Und hilft dir auch dann einzuschlafen auch.
Also Atmen. Das, ich hatte so eine Übung, wie du gerade gesagt hast, dieses 4-4-4, hatte ich mal irgendwas mit 8-7 irgendwas?
Ja.
Fürs 8, Einschlafen.
4-7-8.
Ganz genau.
Das ist eine klassische Einschlaf.
Das hat
so hilft auch, Stress abzubauen auch. Also man zählt dann beim Einatmen bis 4. Hält dann 7, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und atmet dann mit einem leichten Geräusch bis 8 aus. Macht das 3-4 Mal und das hilft auch zum Einschlafen.
Du hast mich an was erinnert, was echt schön ist, weil ich das wieder anwenden kann. Diese Sache habe ich angewendet ein paar Jahre zuvor, wo viel Stress war und ich im Bett nicht einschlafen konnte aufgrund von Gedanken, weil ich bin jemand, ich kann sofort einschlafen. Ich kann sie neben eine Clubboxe setzen mit einem krassen Beat und ich schlafe ein, wenn ich müde bin oder ich kann eigentlich immer schlafen. Aber diese Methode war saugut, weil ich wegen Stress nicht einschlafen kann oft konnte, weil ich einfach zu viel Gedanken habe und wir kennen das ja alle, dann versucht man diese Gedanken aktiv wegzuschieben, dann kommt aber ein anderer Gedanke, der auch Stress erzeugt und es geht so weiter und so weiter und diese Atemtechnik hat mir damals krass geholfen und das ist gerade ein krasser Reminder für mich, weil dadurch habe ich wirklich so einen ausgeglichenen Zustand bekommen und konnte entspannt einschlafen.
Absolut.
Das ist so. Sehr interessant.
Das ist auch wissenschaftlich untersucht und das ist die klassische Einschlafhilfe, plus die Boxatmung eben, die ich vorher auch geschildert habe. Es sind so zwei. Es gibt von den Navy Seals noch so eine Technik, aber weil die müssen ja sozusagen, wenn sie auf Mission sind, dann nach 30 Stunden, dann haben sie eine halbe Stunde Zeit, müssen sie sofort einschlafen. Mhm. Aber die braucht es gar nicht. Also die 4, 7, 8 und die Boxatmung sind die klassischen Einschlafhilfen.
Also das machen Und was machen die Navy Seals auch?
Die haben eine spezielle Technik, so eine, wie man könnte sagen, eine progressive Relaxationstechnik. Die legen sich hin und entspannen dann alle Körperteile dann und kommen da so sehr schnell in den Schlaf hinein. Kann man bei YouTube mal anschauen, diese Technik.
Nee, das musst du in deinen Workshops erklären, die Leute kommen.
Also man merkt definitiv, dass du da voll drin bist und wir könnten da, glaube ich, stundenlang zuhören. Und das ist genau der Tipp, den wir wollten. Ein kleiner Tipp, der so ein bisschen einfach nochmal das ins Bewusstsein reinbekommt, und die Atmung ist einfach das A und O. Ein Thema, was wir vorher angesprochen haben, was dich ja auch begleitet und aktuell auch gefühlt so in aller Munde ist, ist das Thema Psychedelika. Also viele Investoren bauen da auch drauf. Also ich glaube, Christian Angermeier vielleicht ein Begriff, der da voll drauf setzt. Das zeigt
Frank Thelen.
Frank Thelen, genau, das gehört irgendwie dazu dann, dass da eine krasse Bewegung ist. Wie stehst du dazu? Und vielleicht kannst du auch nochmal kurz erläutern, was es ist, weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es wahrscheinlich gar nicht.
Also Psychedelika, das Wort sagt so schön, Psychedelika, es öffnet die Seele. Das heißt, es ist eine Substanz, die hilft, das Unterbewusstsein bewusst zu machen. Das heißt, aus dem Unterbewusstsein kommen Dinge dann hoch, mit denen ich arbeiten kann. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt in der Psychoanalytik, wo man ja versucht, über Traum, Deutung, Assoziationen hier diesen Aspekt hochzubekommen. Also die Substanzen helfen, hier etwas hochzubringen, mit dem ich arbeiten kann und mich dann eigentlich auch heilt dann. Es geht ja darum, auch einen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Richtungen. Es gibt die Möglichkeit, eben mit schwerst traumatisierten Menschen zu arbeiten, wo zum Beispiel mit MDMA sehr viele Erfolge erzielt werden. Rick Doblin ist so der Guru aus USA. Da gibt es ganz tolle Berichte, eigentlich diesbezüglich. Mit anderen Substanzen kann man sich befreien von Alkoholsüchten oder sonstigen Süchten. Was man vielleicht erwähnen muss, auch weil das immer so gern als Drogen gesehen wird, was ich der falsche Begriff finde, das sind keine süchtig machenden Substanzen, wie jetzt Opiate. Mhm. Natürlich kann es sein, wenn man mit Ecstasy so in meiner Jugend auch so nach Frankfurt gefahren bin, in die Dorian Gray und Ohm-Diskotheken, da hat man sich dann Ecstasy reingeschoben dann und da hat man gemerkt, das hat nicht diesen heilenden Aspekt. Mhm. Man ist cool drauf und tanzt und kann die Nacht durchtanzen und so weiter. Und dann sind immer natürlich gewisse Gefahren dabei, wenn man eben diese Substanzen nicht als heilig sieht, weil das sind ja eigentlich Lehrer, sagt man eigentlich, diese Substanzen, wo ich etwas mitnehmen kann, etwas mich weiterbringt. Mhm. Deshalb sollte man sie auch behandeln. Deshalb für mich auch, sei es jetzt die eigenen Reisen, ich mache die Menschen, die ich begleite, sind immer drei Faktoren wichtig. Das erste ist die Intention, also welche Absicht habe ich. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte nur eine coole, geile Zeit haben, dann ist man bei mir am falschen Ort. Dann gehen wir lieber in einen Club, dann kann man es machen. Mhm. Sondern ich möchte irgendwie etwas klarer sehen, ich möchte mit meiner Beziehung irgendetwas verändern, ich spüre irgendwie eine Blockade in mir, ich habe nicht so viel Leichtigkeit, Depression oder was auch immer. Also welche Intention habe ich? Das zweite ist die Zeremonie. Das ist so, wie es bei den Schamanen eigentlich üblich ist, das ist eine Zeremonie, da geht es um Musik, da werden Kerzen angezündet, da wird geräuchert. Ein Prozess in Gang gesetzt, das ist nicht einfach nur jetzt irgendwie wie ein Medikament, das ich einnehme. Und das dritte, und das ist das Wichtigste, und dort hapert es bei den meisten, ist nachher die Integration. Das heißt, ich bitte die Leute, wenn sie so eine Reise gemacht haben, welche Erkenntnisse habe ich gewonnen, aufzuschreiben, was heißt das jetzt konkret, was mache ich jetzt? Und beim nächsten Mal mir auch darüber zu berichten. Weil viele haben so eine wirklich eine wunderbare Erfahrung. Also die meisten machen ja geile Erfahrungen wirklich damit. Und dann lächeln sie schon wieder nach der nächsten Erfahrung und integrieren das gar nicht. Es kann sein, dass man, wenn man wirklich eine intensive Reise gemacht hat, ich jetzt gerade in Kenia war, habe ich eine ganz intensive Reise gemacht mit dem Alexander Tanus, einem Sound-Meditation-Meister, der mit Klangschalen und Musik dann noch zusätzliche Impulse reinbringt, dass man sagen muss, okay, das wirkt so nach in mir, dass das wirklich gar keine Verlangen da ist, etwas wieder einen Kick irgendwie zu bekommen, sondern richtig mal damit zu arbeiten.
Unfassbar spannendes Thema, also ist ja so ein bisschen auch Steve Jobs, wenn man jetzt guckt, so die Generation, also von Business-Seite wird das gepusht. Man muss ja dazu sagen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, du bist ja da als Dozent auch wissenschaftlich voll in dem Thema drin, also du gibst es von einer ganz anderen Seite, gehst du daran, was ja unfassbar spannend ist und man merkt, dass da auf jeden Fall mit Sicherheit was da ist, was einen riesen Mehrwert bietet und ich glaube, dass in den nächsten Jahren da richtig viel passieren wird auf der Ebene. Vor allem auch in Deutschland, ich glaube, du hast es auch richtig gesagt, in Schweiz und anderen Ländern ist es schon ein bisschen offener, transparenter, aber das wird kommen. Bist du da auch der Meinung?
Das wird sehr stark kommen, außer wir verpassen es wieder, weil, wie gesagt, es gibt ja drei Wellen dieser Psychedelikas. Die erste Welle war der Schaman, oder man muss sagen, auf der ganzen Welt gibt es seit 3000 Jahren diese Substanzen. Auch im Christentum gibt es Bilder mit Pilzen, wo gearbeitet wurde, bei den Tibetern und so weiter. Die zweite Welle war dann eben in dieser Hippie-Bewegung, vor allem natürlich, als der Albert Hoffmann LSD entdeckt hat. Das ist zu ihm gekommen, sagt er immer gern selber, 1943, und hat einen Prozess in Gang gesetzt. Aber dann ist diese Substanz auf der Straße gelandet. Mhm. Und dort ist dann auch zum Teil Missbrauch betrieben worden, weil dann LSD konsumiert wurde mit Alkohol und was auch immer. Und dann gab es natürlich eben auch dunkle Reisen und dunkle Momente. Und dann in Amerika wurde es dann auch verboten, natürlich, weil er auch dazu mal der Nixon, der Präsident, gemerkt hat, die Menschen, die jetzt LSD zum Beispiel zu sich nehmen, eigentlich mehr so im Liebesfeld sind und nicht an die Waffe gehen und nach Vietnam dort irgendwelche Menschen erschießen, weil für sie war das Motto, jeder Krieg ist Bürgerkrieg. Jetzt sind wir in der dritten Welle, also war ein bisschen versteckt alles, die Schweiz durfte weiter forschen, zum Beispiel auch der Franz Fohlen weiter, der durfte da weiter forschen und jetzt kommt es wieder langsam, jetzt kommt diese dritte Welle und es wird der Durchbruch kommen, wenn nicht wieder zu viel Missbrauch betrieben wird. Also wenn das nicht zu viel wieder sozusagen jeder jetzt auf der Straße nutzt.
Mhm. Aber ich glaube, das ist, da hast du schon recht, weil das Wissen ist ja inzwischen da, dass man weiß, dass LSD sowas, also erweitert, Empfinden erweitert, Gedanken erweitert und so weiter, wusste ich früher nie. Halt. Weiß man ja heutzutage, oder es geht durch unsere Bubbles auf jeden Fall, dass man, dass es sowas gibt. Und ich glaube, das ist schon diese Aufklärung ist, glaube ich, immer ganz wichtig, damit ob sowas passieren kann.
Es wurde halt in den öffentlichen Medien sehr viel Negatives überberichtet, ja, genau. Natürlich ohne zu wissen genau, was es ist. Und wenn man sich anschaut, was jetzt wirklich Substanzen und ihre Gefährlichkeit betrifft, dann es gibt eine sehr schöne Darstellung, dass Psilocybin, MDMA, LSD so an der unteren Stelle, ich meine mit Abstand, die schlimmste Substanz, die wir haben, ist Alkohol. Mhm. Das ist ein Gift. So aber weil das wirtschaftliche Interessen sind,
absolut.
Darf man da nicht so viel, das finde ich immer spannend, die sehr viel Alkohol trinken, mir sagen, du nimmst Drogen.
Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, da könnten wir einen ganzen Podcast füllen und ja. Unfassbar spannend, das nehmen wir für 2022 mal mit.
Absolut.
Also, dass wir da nochmal so ein bisschen tiefer auch in so ein Thema reingehen, weil ich finde es unfassbar spannend, darum haben wir es auch mit aufgenommen.
Da sind wir auch nicht die öffentlichen Medien und müssen irgendwelche Schlagzeilen machen, überhaupt sondern wir haben hier einen Podcast, wo du das frei erzählen lassen, das finde ich hochspannend, deswegen wäre das tatsächlich für die Zukunft nochmal ein richtig schönes Thema.
Total.
Aber jetzt müssen wir leider schon einen Schritt weiter gehen. alle Sachen, die du so besprichst oder die du machst, es geht ja sehr, sehr viel ums Glücklichsein. Mhm. Und wir arbeiten ja auch in einem Bereich, wo man sagt, kann das zusammenpassen? Also Glücklichsein und Social Media, passt das überhaupt zusammen für dich?
Ja, für mich ist dieses Wort Glücklichsein immer so ein Aspekt. Also ich habe auch ein Buch geschrieben über Happiness im Business. Mhm. Aber eigentlich geht es für mich mehr um Leichtigkeit. Ich habe lieber den Begriff Leichtigkeit. Mhm. Weil glücklich sein bedeutet auch immer, dass ich akzeptieren muss, dass ich auch mal traurig sein kann, was zum Leben dazugehört. Aber mit Leichtigkeit kann ich Traurigkeit ganz anders durchleben. Ich darf traurig sein, aber ich spüre ganz tief, das wird auch wieder vorbeigehen. Glücklich sein ist so dieser Anspruch, ja, ich möchte immer glücklich sein, immer.
Absolut. Deshalb.
Und für mich Leichtigkeit und Social Media und so, das, also für mich gehört, für mich die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, der Grundton des Lebens ist Leichtigkeit. Die Sonne scheint immer, ab und zu kommt mal eine Wolke und eben nicht umgekehrt. Für viele Menschen ist es dunkel immer und dann kommt ab und zu mal die Sonne, durch was auch immer, vielleicht durch einen äußeren Anlass. Aber ich habe tief in mir diese Erfahrung gemacht, es ist immer, die Sonne scheint immer, es ist Leichtigkeit immer da. Ab und zu kommt dann halt mal ein dunkler Moment und es ist okay.
Ich kann dir so aus Herzen gerade folgen, weil ein schöner Gruß an meine Freundin, sie hasst das Wort Leichtigkeit. Ich liebe es, weil es nicht diesen Dauerzustand gibt. Also es gibt einen Dauerzustand, der nicht so extrem ist. Glücklich sein ist extrem, Ja. Komplett unzufrieden zu sein oder sonst was ist extrem. Und glücklich sein ist für mich kein Anspruch, den will ich gar nicht haben an mich selber, weil der wird viel zu anstrengend. Also, genau. Wie soll ich den überhaupt dauerhaft herstellen? Das sind ja nur Momente, in denen ich glücklich sein kann. Und eigentlich bin ich vielleicht auch nicht mehr glücklich, sondern ich bin gerade in einer Leichtigkeit drin und habe einen Flow. Und ich glaube, dieses Gefühl von Leichtigkeit, deswegen habe ich gerade auch Flow gesagt, das ist sowas unfassbar Schönes, das ist wie eine Droge, wenn man so einen Zustand erreicht von einer Leichtigkeit. Und deswegen liebe ich dieses Wort.
Ich auch. Gibt es ja auch das schöne Buch Flow, wo es genau um dieses Thema geht. finde ich auch super spannendes Thema. Und du hast es echt, also es ist eine provokative Frage. Hättest du auch gegen uns jetzt schießen können.
Sehr gerne.
Social Media, weil es ja immer damit in Verbindung gebracht wird. Und ich finde deine Blickweise super schön, weil das ist wie das Glas ist halb voll und halb leer. Also du kannst das nutzen im positiven Sinne und im negativen Sinne. Das kommt halt auf dich selber drauf an. Und da sind wir wieder beim Thema, was entscheidend ist. Und deshalb hast du das sehr, sehr gut beantwortet. Und dann kommen wir auch zu unserer Box. Die passt da, glaube ich, ganz gut. Hast du mal Podcast gehört von uns, hast du ja gesagt? Ja. Bis zum Ende?
Ja.
Also weißt du, es gibt eine Box, da ist vielleicht mal was drinnen. Pack's aus und beschreib mal, was du siehst.
Also wenn du möchtest.
Wenn du möchtest.
So, was sehe ich da? Das Lachprinzip. Ja.
Was ist das Lachprinzip? Oder was siehst du?
Das ist eine Überraschung.
Das habe ich mir erhofft.
Ja, das ist mein zweites Buch, ja. Das Lachprinzip. Dazu mal ging es darum, welche Wege gibt es auch, um mehr Leichtigkeit zu erfahren? Und da ist diese Lach-Yoga-Szene aufgekommen und es war ein damaliger Freund von mir, Heiner Ruber, hat mir die Idee, so ein Buch zu machen, weil da war Lach-Yoga noch kein Thema. Und ich habe dann auch Vorträge darüber gehalten. Ich kann mich mal erinnern, bei IBM und bei einer anderen Firma. Ich habe aber gemerkt, mit Managern geht das nicht, weil die Lach-Yoga-Übungen sind schon sehr schräg. Die sind schon, also das ist, da gibt man es auch die Hand und fängt dann einfach an zu lachen. Das muss man, ja, ich hatte auch, wir haben mehrere Fernsehteams waren bei uns und das ist dann einfach schräg rübergekommen. Mhm. Jetzt hat sich so unterdessen etabliert, aber auch nicht mehr so die Bedeutung. Früher war es fast in jedem Dorf, gab es eine Lach-Yoga-Szene. Und für mich war wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil diese Übungen mir auch extrem geholfen haben. Also wenn man zu einem Lachanfall hineinkommt, ist das etwas am schönsten, was es gibt. Und es war mitunter auch, ist jetzt ja auch schon 20 Jahre her, ein wesentlicher Punkt auf meiner Reise dann gewesen. Weil, wie gesagt, ich lache jeden Tag unglaublich viel. Und das war vielleicht so auch einer der Puzzlesteine, Meditation, diese Lach-Yoga-Übungen, sicher natürlich auch jetzt über das, was wir vorgesprochen haben, die Psychedelikas, die in mir diese völlige Leichtigkeit jetzt offenbart hat.
Cool. Also ist es nochmal, dass es vielleicht, ja, schau, es funktioniert. Wir suchen ja immer und das ist ein Cover von deinem Buch und das heißt einfach Lach und es ist Smiley drauf. Und wir lieben es zu lachen und ich glaube, das ist auch so ein Appell. Die Deutschen sind einfach, wir lachen zu wenig und in anderen Ländern ist es meiner Meinung nach ganz anders. Da kommt man viel öfter dazu, da spürt man diese Leichtigkeit, Freude viel mehr und deshalb unfassbar schön und ich habe es nicht gelesen, aber es ist ein cooles Cover. Danke.
Wir können auch bestätigen, dass du gerne lachst. Wir hatten einen kleinen Abbruch hier, ist eine Karte kaputt gegangen im Podcast, kann man auch so offen sagen.
Klar.
Und ich hatte eine Stresssituation, nichts hat mehr funktioniert, frag dich das auch noch und André sitzt hier drin und lacht. Eine ganze Zeit, ich komme rein, wieder lacht. Das hat Auswirkungen auf mich selber gehabt, das ist was Schönes, das ist was richtig Schönes. Und ich muss noch was Zweites sagen, wir hatten heute David wieder da, unseren Englischlehrer, und er erzählt uns immer Witze und jeden zweiten
verstehen
wir nicht und jeden dritten, den finden wir nicht lustig. Aber nicht, weil er nicht lustig ist, sondern weil wir Deutsche sind. Ja. Das muss man einfach so sagen.
Das ist ein British Sense of Humor. Ist natürlich
genau. Auch, und heute hatten wir auch noch einen Witz, wir übersetzen die dann immer, was eine tolle Aufgabe ist, weil das macht uns Spaß und wir lernen Englisch noch besser. Aber sie funktionieren im Deutschen halt auch zum großen Teil. Ja. Die sitzt da, David auch da und sagt, nee, funktionieren im Deutschen nicht. Aber das war eigentlich ein Joke im Joke, dass er uns Litz übersetzen lässt, die wir gar nicht verstehen können, wir auf dem Deutschen.
Im Nachhinein total absurd. Dann haben die aber, das auch gezeigt und haben gesagt, hey, es gibt auch andere Möglichkeiten.
Aber an der Stelle auch Riesendank an David. Manchmal habe ich das Gefühl, er verzweifelt an uns, aber er macht das immer wieder so gut und mit Lachen kommt man so viel weiter, was du auch gezeigt hast heute, mich aus einer Stresssituation komplett abgeholt hast. Wenn wir zu unserem Abrundung gehen, mache ich es mal so, und du dir für die Zukunft was wünschen dürftest. Eine Schlagzeile nehmen wir mal ganz gerne, weil es was Visuelles ist. In einer Zeitung, die du dir aussuchen darfst, in einem Medium, was du dir aussuchen darfst. Was wäre das, was du dir wünschen würdest?
Das passt wunderbar. Am letzten Sonntag, ist jetzt ja 3-4 Tage her, habe ich einen Abschlussvortrag gehalten und habe beendet mit I have a dream, wie Martin Luther King. Und mein Traum ist, dass wir uns wieder umarmen können ohne uns Sorgen zu machen, ob ich ansteckbar bin oder andere mich ansteckt, sondern einfach wieder frei umarmen können. Das wäre, wenn dieses Slogan kommt, wir dürfen wieder uns berühren. Das wäre ein großes Geschenk.
Das wäre tatsächlich ein großes Geschenk. Und ich muss den Zuhörerinnen auch noch eine Sache sagen. Ich hoffe, es kommt im Podcast so rüber, wie es hier drinnen rüberkommt. Du hast nämlich, und das Lob habe ich glaube noch nie jemandem gesagt, du hast eine unglaublich schöne Gestik, die einen sehr einladet, lädt und dich krass verstehen lässt. Und ich weiß nicht, wie wir das zeigen sollen, aber ich hoffe, das kommt im Podcast rüber.
Wir sind
das
ja ist auch, was Tolles. Wir machen den Podcast ja auch eigensinnig, das heißt wegen uns, also das ist ja...
Wir haben Ego.
So ungefähr. Nein, also ich glaube, du hast ganz klar gezeigt, dass du eine krasse Kompetenz in diesen Themen hast. Also es kam mega gut rüber und es hat ja auch einen Grund gehabt, warum du seit einem halben Jahr auf meiner Liste ganz oben stehst, weil es ist so ein bisschen, es war so wie so ein Buch, was man nicht gelesen hat. Man sieht, da ist irgendwas, was mega spannend ist und man ist nicht so tief drinnen und wir haben heute echt einiges angerissen, was uns auch persönlich mega interessiert und auch die Zuhörerinnen und da können wir gerne auch mal im nächsten Jahr mal eine zweite Folge zu so einem Thema machen, was halt
initiiert. Also ich habe drei Themen, zu denen wir dann jeweils einen Podcast machen, André. Das ist also für mich eigensinnig, ja. Das eine ist das Ego. Ja. Da würde ich gerne länger mit dir drüber reden.
Kann man auch kurze Folgen machen.
Ja, oder? Voll. Dann das Thema glücklich sein oder Leichtigkeit. Mhm. Und das Thema Drogen, nicht Substanz. Drogen. Substanz. Genau, sind nicht Drogen, was die alles bewirken können letztendlich im Detail noch.
Im und positiven Sinne.
Nicht Selbstoptimierung vielleicht auch ein Stück, ich weiß es nicht. Das wäre auch noch ein krasses Thema. Ich glaube, da können wir stundenlang drüber reden. Sehr gerne. Da würden wir uns sehr freuen.
Sehr gerne.
Bist du auf dem richtigen Weg mit deinem Geschäftsmodell. Aber vielen
das
Dank.
Das sagen so Jungspunde wie wir. Ja. André.
Nee, es ist einfach super spannend und in aller Munde und mega. Also hat echt Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst.
Mir auch, vielen Dank.
Und wir hoffen, wir sehen uns vielleicht mal wieder hier in der Folge.
Hoffentlich. Dankeschön, André.
Danke.